Soundcheck gespielt, alles cool, so, ne, fangen Set an, ey, alles cool, letzten 5 Minuten, wir kommen zur Zugabe. Ich fange an, die Zugabe zu spielen und zur Hälfte der Zugabe fällt der Beater ab.
Nein!
Doch. Und der Soundtyp guckt mich an so und guckt, ob das Mikro noch vor der Trommel steht oder was los ist. Und ich so, nee, da unten. So, das Problem war, dir fehlt dann quasi, also...
Die Bass.
Genau, dir fehlt eine Bassdrum.
Genau,
das fehlt dir einfach. Was ich da gelernt habe, war dieser einschüchternde Moment, den ich mir auch nur rein selbst produziert habe, von wegen, ich traue mich hier nicht zwischen all diesen alten Hasen nach dem Stimmschlüssel
zu fragen. Und die Blöße
zu geben. Genau, alle werden mit den Augen rollen und sagen, so, also das war irgendwie das Learning auf jeden Fall, dieser falsche Stolz.
Und zieh
das
die Schrauben fest.
Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ja, hallihallo, hier ist die jugendliche Kompetenz. Mein Name ist Hajo Schumacher, Journalist und Rumminer. Ich begrüße euch ganz herzlich zum letzten Kessel Buntes, eigentlich eine Wochenschau, aber wir sitzen hier zu dritt. Hallo liebe Suse.
Hallo lieber Hajo.
Meine Psychologinnenfrau. Hallo lieber Paul.
Ich bin auch mit dabei.
Mein Musiker und Garten- und Landschaftsbauersohn. Also keine Wochenschau, sondern vielleicht so eine Jahresrückschau. Wir waren am Samstagabend gemeinsam im Theater, im Deutschen Theater, auf Initiative unseres Muttertiers. Du hast gesagt, so, alle zusammen, Vater, Mutter, die beiden Jungs und ihre Freundinnen haben 2,5 Stunden ausgeharrt bei einem Stück von T.C. Boyle. Das hieß?
Das hieß Blue Skies.
Blue Skies. Paul, du als gebürtiger Theaterkritiker.
Ja, ich würde sagen, die Kulturkomponente für dieses Jahr haben wir damit auch noch schnell abgehakt. Es hat mich ein wenig sprachlos und interpretationsbedürftig zurückgelassen.
Ja.
Ich war sehr inspiriert von Bühnenbild und allem, was...
Die Musik fand ich auch ganz
die Musik
gut
war
von
auch
den beiden
cool.
Jungs.
Ja, die Outfits von denen waren auch cool. Das erwähnte Mama schon während der Vorstellung, dass man da sich auch was für Udo Butter durchaus abgucken. Ich meine, sich natürlich inspirieren lassen
so
kann. Das Buch soll wohl noch ein bisschen tiefer gehen und das Ganze, ja, war jetzt so ein bisschen platter gestaltet. Im Großen und Ganzen ging es um ein junges Pärchen, welches sich in einer zunehmend vom Klimawandel gebeutelten Welt wiederfindet und dann bekommen die auch noch Kinder und irgendwie denken, dass
Schlangen spielen auch noch eine Rolle.
Genau, Schlangen zu Hause halten eine super Idee ist und dabei belasse ich es jetzt auch mal, denn so viel mehr ist mir, also die Nebencharaktere haben irgendwie...
Es war merkwürdig blass.
Ja, genau.
Fand ich auch. Mhm. Schatz, du als Theaterkritikerin?
Nee, es war ja eine Empfehlung von einem Freund von uns, lieber Christoph, danke.
Ja, die Freundschaft und überdenken wir.
Und der hat aber, soweit ich das weiß, die Aufführung woanders gesehen.
In
und das
Hamburg.
Ist ja dann auch immer wieder eine Frage, wie das Theater das selber oder der Regisseur oder die Regisseurin das selber gestaltet. Also ich war jetzt einfach gerne mal wieder im Theater, weil ich glaube, so in dieser Zusammenkunft haben wir das noch nie gemacht.
Nee, das
nämlich
war auch
Freundinnen
schön.
Auch noch dabei. Für mich war das jetzt eher so ein schöner Familienabend und das Theaterstück, naja, okay.
So habe ich es auch gesehen. Es war eine kulturelle Erfahrung.
Das nächste Mal gehen wir bowlen.
Und der große Unterschied ist halt von Theater zu Film, da stehen halt richtige Menschen in ihren jeweiligen Zuständen, Tagesformen, Befindlichkeiten auf der Bühne.
Ja. Man hat auch
und
manchmal gemerkt,
perform
dass
live.
Ja, also es gab ja auch durchaus den ein oder anderen Text Holperer, Stolperer. Also wenn man jetzt so, es war so T.C. Boyle-esque, dass das Ganze irgendwie besonders besonders nahbar irgendwie gestaltet sein sollte für die Zuschauer. Mhm. Aber gerade diese menschliche Komponente macht dann doch auch so ein bisschen den Zauber des Theaters aus. Und ich bin da auch ganz schnell wieder bei diesem Wrestling-Event, bei welchem ich ja dieses Jahr auch war.
Ja.
Wo mein bester Freund und Mitbewohner mich einfach mit zum Show-Wrestling genommen hatte in den Festsaal Kreuzberg.
Ja.
das war auch Theater, natürlich irgendwie Action-Theater, aber da war das so, dass das Publikum unmittelbar mit einbezogen war, weil es wurde die ganze Zeit durch den Saal gelaufen. Es ist natürlich auch dadurch, dass du in der Mitte diesen Ring hast und nicht unbedingt so ein Frontalunterricht wie jetzt in, im klassischen Theater, sondern eher eine zugänglichere Bühne. Vielleicht muss sich das Theater so ein bisschen was von diesem Entertainment-Event-Tum abgucken.
Gibt's ja. Nur dafür war dieser Saal halt gar nicht gemacht. Ne? Suse, was war dein Live-Erlebnis des Jahres? Wir wollen einen Jahresrückblick machen.
Ui, mein Live-Erlebnis des Jahres. Ich glaube tatsächlich in Peru.
Ja.
Diese unglaubliche Diversität von Pflanzen, Tieren, Menschen, also so dieses Lebensgefühl, das ich da hatte.
Interessant. Ich hatte jetzt an ein Bühnenereignis gedacht.
Achso, du hattest dann ja
das... egal. Ich finde das eine schöne Antwort. Paul, was war dein Highlight auf der Bühne? Du entweder als Zuschauer oder als Akteur?
Also als Zuschauer war es Peter Licht.
Fand ich auch sehr stark.
Das war unwahrscheinlich gut, fand ich.
Und mein Live-Act war SO36
mit Udo Butter
und deinem ersten Lied, das du selber gesungen hast.
Fand ich auch sehr stark.
Ja, also freut euch, das Ganze wird auch hoffentlich auf dem nächsten Tonträger, der dann vielleicht mal erscheint, irgendwie mit verbaut sein. Das wird auf jeden Fall lustig. Ja, aus der Zuschauerperspektive auf jeden Fall das Peter-Licht-Konzert. Ansonsten tatsächlich einfach die Erfahrungen, die ich dieses Jahr auf Bühnen sammeln durfte. Und
was hast du gelernt?
Menschen, die ich kennenlernen durfte. Was ich gelernt habe, ist tatsächlich, ganz früh im Jahr gelernt, bei dem Helgoland-Gig. Wir haben den Abend da eröffnet. Das heißt, ich war der Erste, der quasi an diesem Tag am Schlagzeug saß. Und ich schraubte unten meine Fußmaschine fest. Das ist für alle diejenigen, die noch nie hinter dem Schlagzeug saßen, quasi das Pedal, was unter dem rechten Fuß sitzt und mit welchem man die große Basstrommel...
Die große Runde, die alle sehen, genau, wo die Werbung draufsteht.
Genau, womit man die tritt. Mhm. So, und dieses Fußpedal besteht halt aus einem kleinen bisschen Kette, diesem Pedal, was dann da so in der Luft hängt, und dieses kleine bisschen Kette ist dann mit einem sogenannten Beater, einem Schlägel verbunden. Mhm. Der wird da oben so draufgeschraubt. So, und das ist immer so ein Vierkantschlüssel beim Schlagzeug, womit man da alle möglichen Schrauben festzieht. Egal, ob jetzt die Felle der Trommeln zum Stimmen oder auch irgendwo einfach mal ein Stativ auf die richtige Höhe einstellt.
Also im Vergleich zu einem Handy gibt es beim Schlagzeug einen einzigen Schlüssel für alles.
Genau. Tatsächlich, genau. Okay, Also, wenn du über einen Vierkant verfügst, kannst du jedes Schlagzeug auf dieser Welt klauen, vermutlich, beziehungsweise in seine Einzelteile zerlegen. Naja, und ich schraubte da so meine Sachen fest und stellte fest, ich habe da so dieser Stimmschlüssel habe ich nicht dabei.
Ach.
Weiß ich nicht was so. Und dann waren das halt alles so super alte Hasen. Diese Butterfahrt da auf Helgoland, die Rock'n'Roll-Butterfahrt, die gibt es schon wirklich, wirklich lange. Das sind alles echt Leute, die machen das ehrenamtlich, die sind lange im Geschäft, die Bühne war super, die Soundcrew war der Hammer. Mhm. Alles, was da stand, war vom Feinsten. So, und jetzt komme ich da mit meiner Fußmaschine an und schraube die da unten dran, habe dann diesen Schlüssel nicht. Also ziehe ich den Schlägel dieser Fußmaschine handfest.
Ja.
Also wirklich so, bis mir die Fingerspitzen wehgetan haben, so fest wie doll. Ne? So. Soundcheck gespielt, alles cool. So, ne, fangen Set an, ey, alles cool, letzten 5 Minuten, wir kommen zur Zugabe. Ich fange an, die Zugabe zu spielen und zur Hälfte der Zugabe fällt der Beater ab.
Nein!
Doch. Und der Soundtyp guckt mich an, so, und guckt, ob das Mikro noch vor der Trommel steht oder was los ist. Und ich so, nee, da unten. So, das Problem war, dir fehlt dann quasi, also...
Die Bass.
Genau, dir fehlt eine Bassdrum.
Bum, bum, bum.
Genau, das fehlt dir einfach. Das heißt, ich musste das Ganze substituieren und dann quasi immer Zählzeit 1 und 3 auf meiner dunkelsten Trommel, Standtrommel spielen. Zählzeit 2 und 4 auf der Snare Drum, die wiederum zwischen meinen Beinen steht. Das heißt, ich saß da die ganze Zeit gerudert wie so ein Dover, weil das Ganze die Zugabe
auf Helgoland muss man auch rudern.
Ja, genau, weil die Zugabe auch in einem ziemlich flotten Tempo war. Was ich da gelernt habe, war dieser einschüchternde Moment, den ich mir auch nur rein selbst produziert habe, von wegen, ich traue mich jetzt hier nicht zu fragen.
Mhm.
Ich traue mich hier nicht zwischen all diesen alten Hasen nach einem Stimmschlüssel
zu fragen. Und die Blöße
alle,
zu geben.
Genau, alle werden mit den Augen rollen und sagen,
boah.
Und ich habe sogar bei der Fußmaschine unten habe ich eine Halterung, wo man so einen Stimmschlüssel reinklicken kann, damit da immer einer mit, wo war natürlich keiner da. So, also das war irgendwie das Learning auf jeden Fall, dieser falsche Stolz.
Und zieh
das,
die Schrauben fest.
Genau, wir wollen da gemeinsam eine gute Show haben, alle wollen einen schönen Abend haben und wenn das dann mit sowas, also muss nicht sein.
Was war dein Learning des Jahres, Suse?
Das habe ich jetzt gerade überlegt. Ich gebe das mal kurz an dich weiter, weil ich musste jetzt erstmal ein bisschen drüber nachdenken.
Ich habe mich in diesem abgelaufenen Jahr beim Altern beobachtet und habe bestimmte Dinge an mir festgestellt, die ich so bislang nicht kannte. Zum Beispiel intrinsische Motivation. Früher bin ich freiwillig morgens aufgestanden und eine Runde um den Block gelaufen. Und diese intrinsische Motivation habe ich komischerweise nicht mehr. Und die Frage ist, habe ich die für immer verloren? Ist die jetzt weg und kommt nie wieder? Oder ist das nur eine Phase? Oder hat sich in meinem Leben irgendwas verändert? Also dem bin ich auf der Spur und das ist eine interessante Denksportaufgabe. Ist ein bisschen so wie mit Pauls Schlüssel. Ja, eine Aufgabe, hinter der ich noch so ein bisschen her bin, wo ich aber weiß, sollte ich dranbleiben.
Mhm. Würde mich total interessieren, was glaubst du denn, wo die Motivation früher herkam?
Früher kam sie, glaube ich, aus diesem, ich will mir der Welt was beweisen. So Härte, Ausdauer, Fitness. Vielleicht hatte ich auch so ausgedachte Gegner im Kopf, die ich einfach so besiegen wollte. Und es ist eine gewisse Gleichgültigkeit. Die kann man auf der einen Seite als Reife, als Gelassenheit bezeichnen. Die kann man auf der anderen Seite aber auch als so eine eher negativ konnotierte Scheißegaligkeit bezeichnen. Dass mir bestimmte Sachen nicht mehr wichtig sind. Mhm. Und da versuche ich rauszufinden, was das ist. Auf jeden Fall, dieses Alter-Thema hat mich mehr, als ich eigentlich wollte oder dachte, auch mit meinem 60. Geburtstag dieses Jahr beschäftigt.
Mhm. Das ist interessant, weil ich kann da total andocken. Ich bin ja dieses Jahr auch 60 geworden.
Bei dir sieht man es aber
nicht. Danke, Schatz. Gleichzeitig stelle ich so fest, dass ich habe das neulich in einem Podcast auch schon erzählt, in diesem 50 über 50 von Stephanie Hilscher, dass ich so eigentlich davon ausging, ich komme in so eine Mentorinnenrolle. Also das, die finde ich auch ganz schön. Es kommen junge Frauen auf mich zu, auch junge Männer und haben Interesse oder wollen Themen mit mir besprechen. Was mir gleichzeitig auffällt, dass ich doch immer öfter auch etwas ältere Frauen, mittelalte Frauen wahrnehme, die zunehmend so sichtbarer werden. Mhm. Also als ob es so eine Verschiebung gibt von alte weiße Männer ist nicht mehr oder wird kritisiert und gleichzeitig ist aber so eine Offenheit dafür und ich kriegte gestern eine Rückmeldung von einer Freundin, die den Podcast beim Laufen um die Alster gehört hatte und die sagte, sie findet das so spannend, dass jetzt auch mit weißen Haaren oder grauen Haaren oder sowas vor, weiß ich nicht, 10 Jahren noch gar nicht ging oder so, ne, mit verschwand so in der Unsichtbarkeit als Frau, dass es da so scheinbar eine neue Tendenz gibt, sichtbar zu sein und sichtbar zu werden und zu sagen, nein, dieses nächste nach der Menopause, dieses Zeitalter oder dieses Lebensalter ist ganz spannend, weil Frauen viel mehr zu sich kommen, weil sie mehr wissen, was sie wollen, wo sie hinwollen und so. Und das zu beobachten und da plötzlich so eine Art Role Model manchmal zu sein, also wirklich, wo junge Frauen dann auf mich zukommen und sagen, oh, so möchte ich mit 60 aber auch sein, das ist so eine ganz neue Erfahrung und ich finde es aber eigentlich ganz interessant, also dass das scheinbar sich gerade dreht.
Ich als Mann gleichen Alters kann dazu nur sagen, ich begrüße das sehr, dieses Selbstbewusstsein, weil es gab ja in den letzten Jahren diese Bewegung so, oh, Frauen jenseits der Menopause werden unsichtbar und das ist ganz schlimm und die Gesellschaft ist schuld. Ich glaube, das ist der falsche Angang, weil das so eine Selbstverzwergung ist, so eine Veropferung der Frauen. Man kann ja auch sagen, hey, wir wollen sichtbar sein oder wir sind sichtbar, wir machen uns sichtbar.
Es gibt ja auch so Psychologen, die sagen, diese Großmütter, weil Großmütter leben ja auch meistens länger als Männer und so, die sind ganz, ganz wichtig für den Fortbestand, also waren sie schon immer und die haben eigentlich auch immer Wissen weitergegeben.
Ja,
das war jetzt ein anderes Wissen jetzt als ein angelerntes Wissen im Sinne von Bücherwissen.
Zur Weisheit.
sondern es war mehr so ein Lebensweisheitswissen, oder ist es immer noch, über bestimmte, was mache ich, wenn das Kind Fieber hat oder hustet, oder also so alte Hausmittelchen, aber auch ja, Lebenserfahrung, klar, Weisheit vielleicht. Und das mischt sich gerade so auf so eine schöne neue Art, denke ich. Also auch, weil Frauen ja auch inzwischen sehr studiert, sehr gebildet sind.
Nächster Punkt, die Person des Jahres, Paul. Wer war für dich, egal ob privat oder prominent, wer war der Mensch des Jahres 2024 für dich?
Gute Frage.
Okay, gebe ich mal weiter, Suse.
Ich sage jetzt das, was mir spontan gerade in den Kopf kam, das war Annalena Baerbock.
Ach, interessant.
Und zwar, weil wirklich sehr besonders fand, wie sie ihr Außenministerium versteht und dass sie immer auch so eine, ja, vielleicht mütterlich, weiß ich nicht, aber sehr menschliche Perspektive hatte, weil sie ja immer nebenbei auch noch Flüchtlingslager, also Kinder, Frauen besucht hat und das auch immer mit in ihre Reden eingebaut hat. Und das ist so ein bisschen ein neuer Blick, finde ich, auf Außenpolitik, dass es da eben plötzlich ein bisschen menschlicher wird. Und das finde ich schon besonders.
Bei mir war es Vincent Kompanie interessanterweise, weil ich finde, so ein junger Typ, der den beklopptesten und schwierigsten Fußballverein Deutschlands übernimmt, nämlich den FC Bayern, wo du so viele unterschiedliche Strömungen und Energien hast, und die haben schon so viele Trainer klein gekriegt, mit welch einer Souveränität und Ruhe und Gelassenheit. Und ich meine, das ist ein Einwanderersohn, ja, der sagt, sein eigener Vater ist auch Fußballer gewesen, ist eingewandert in Europa, und dass er das jemals schaffen würde, nicht nur Nationalspieler, sondern jetzt auch noch Trainer eines der wichtigsten europäischen Vereine zu werden, fand ich schon eine sehr, sehr bemerkenswerte Geschichte. Paul, bist du inzwischen auf jemand gekommen?
Also ich durchforste mir die ganze Zeit den Kopf, aber ich komme, weiß Gott, auf niemanden, der mir jetzt einfach so direkt in den Kopf ploppt.
Das beleidigt deine Eltern ein klein wenig, aber lass uns zum nächsten Punkt kommen. Wer war für euch der Verlierer oder die Verliererin des Jahres? Oder wen braucht ihr in 2025 nicht mehr?
Also die einfache Antwort wäre jetzt Christian Lindner.
Habe ich mir auch aufgeschrieben.
Aber ich glaube, das ist auch, wie gesagt, die einfache Antwort. Und häufig ist die einfache Antwort ja die korrekte. In dieser politischen Situation, in der wir uns jetzt befinden, auch gerade Bundestag aufgelöst und ne, jetzt wieder Winterwahlen, das erste Mal seit, wann war das, 1987 oder so,
ja.
Also irgendwie ewig nicht mehr passiert, der Bundespräsident ruft irgendwie zu Fairness im Wahlkampf auf, wo sich auch irgendwie drüber mokiert wird, ich weiß nicht, also ich glaube Christian Lindner und Markus Söder, die ja, die konkurrieren da echt um Platz 1 bei mir.
Schatzilein, bei dir?
Also in der deutschen Politik weiß ich jetzt nicht.
Kann auch irgendwer ganz anders sein.
Ja, mir fiel natürlich auch gleich Herr Trump ein oder Herr Putin oder
naja,
so.
Naja, mit denen haben wir noch ein bisschen zu tun.
Mit denen werden wir einfach noch zu tun haben, ja genau. Also...
Also ich bin auch bei Lindner, weil ich das Gefühl habe, egal wie die Wahl im Februar ausgeht, er wird nicht dabei sein. Und wir werden wahrscheinlich erleben, wie er so von seiner eigenen Partei, die er ja aus dem Dunkeln ins Licht und jetzt wieder zurück vielleicht ins Dunkle führt, wie er von dieser eigenen Partei zerraspelt wird. Die Debatte des Jahres, was war für euch so das Spannendste, was im 2024 so verhandelt wurde?
Also ich finde eine nach wie vor super spannende Debatte, die um E-Autos und die deutsche Konkurrenzfähigkeit, gerade in Bezug auf diesen Markt. Und wenn wir dann zurückgucken, ich glaube ins Jahr 2019 oder so, wo Herr Habeck gegenüber einem hohen Volkswagen-Funktionär eben genau gesagt hat, wenn sie es nicht schaffen bis 2025, ein E-Auto für eben diesen Preis, einen relativ niedrigen Preis, ich glaube es waren 30.000
oder sowas. Ja. Also ein Volkswagen sozusagen.
Genau, ein E-Volkswagen anzubieten, dann fürchte ich, wird China ihnen den Rang ablaufen. Und genau das passiert gerade. Mhm. Also egal, ob es jetzt Audi ist, die glaube ich gerade auch in Belgien irgendwas dicht gemacht haben. Volkswagen ja sowieso, wo gerade irgendwie schon zum Ende des Jahres immer mal wieder irgendwas am Brennen ist. Und ich bin total gespannt darauf. Also bei uns vorm Haus sind jetzt 4 E-Parkplätze entstanden.
Sind die immer besetzt?
Zu 50%, ja, würde ich sagen. Diese Fantasterei, dass jede Laterne irgendwann mal eine Ladesäule werden wird, das sehe ich auch noch nicht ganz passieren. Und wenn, dann dauert das auch, wenn wir jetzt anfangen, halt noch 50 Jahre.
In Norwegen funktioniert das.
Ja,
da hängen tatsächlich die Kabel so aus den Häusern raus über den Bürgersteig zu den Autos hin.
Ja.
Und keiner meckert drüber, dass man drüber stolpern könnte oder der TÜV kommt. Und
die Erdölmillionen der Norweger
machen das natürlich. Aber das ist doch total interessant, dass ausgerechnet ein Land, das von fossilen Energien
lebt, dass
ausgerechnet die so weit vorne sind. Also Widerspruchsmanagement ist vielleicht auch so eine Debatte.
Ich denke auch so, dass sich mal anzugucken, und das wollen wir ja auch mit Udo Butter oder beziehungsweise ich mit wir mit unserer Musik so ein bisschen machen, ist diese Heuchelei, der man sich selbst auch gerne mal hingibt, so ein bisschen zu reflektieren. Ne?
Also ja, absolut, finde ich super.
Dieser Doppelmoral so ein bisschen stellen. Also ich weiß ich nicht, vegan und dann halt Urlaub auf Bali.
Ja, oder Katzen. Also,
genau, oder Katzen.
Ja, das ist interessant. Für mich ist das jetzt eigentlich wieder dieses Rückrudern, auch gerade von der CDU. Wir wollen wieder Atomkraft und so.
Ja.
Das, da wundere ich mich immer so ein bisschen, und ich finde, dass alles im Moment sehr, sehr kurz gedacht und wieder nur wir hier und weil wir jetzt leben und nicht darüber nachzudenken, wie können wir das für die nächsten Generationen besser machen oder was können wir da schon legen. Alleine diese Atomkraftwerke, ja, diese Debatte, wo gibt es ein Endlager, das ist noch nicht mal gefunden. Die Franzosen wollen unseren Atommüll nicht mehr, ja, aber keiner, wir sprechen will. Darüber, ja, genau, aber wir sprechen darüber. Jetzt neulich habe ich gelesen, Berlin wäre ja so mit seinem Tonmoor, weiß ich nicht, Boden, das weißt du besser, Paul, als ich, vielleicht eine ganz gute Möglichkeit.
Aber ist das nicht eine Geisterdebatte?
Ja,
aber es wird kein neues Atomkraftwerk in Deutschland gebaut werden, weil die Energie.
Nee, gebaut nicht, aber es ist ja wieder im Schwange. Wie kann man die wieder anstellen?
Nein, das ist vorbei. Das ist vorbei. Die rechtlichen Grundlagen gibt es nicht mehr.
Ja, die Stromerzeuger sagen ja auch, wir wollen das auch gar nicht mehr.
So eben. Insofern glaube ich, dass das echt eine Geisterdebatte ist.
Also ich will Schlecker zurück. Falls wir jetzt schon irgendwie dabei sind, irgendwie Sachen wieder zu reaktivieren. Kaisers Tengelmann auch,
ja. Eichelt. Ja, und Wartburg. Okay. Und so. Also für mich war die Debatte des Jahres, und ich glaube, die ist auch noch nicht vorbei, der Einfluss von ganz viel Geld und auch Technologie auf Demokratien.
Ja.
Weil das, was Elon Musk gerade vorführt, kann sein, dass das ein singulärer Fall ist, weil dieser Mann, egal für wie verrückt man ihn hält, aber schon ganz schön was bewegt hat. Ja, der hat die deutsche Automobilindustrie mal eben quasi im Alleingang aufs Kreuz gelegt. Der hat sich eine sehr, sehr mächtige Position im Weltall erobert mit seiner Rakete und seinen Satelliten. Er hat über X/Twitter einen sehr, sehr mächtigen öffentlichen Kanal, mit dem man die Debatte weltweit irgendwie beeinflussen kann. Wir haben das gerade erst gesehen bei dem Streit, darf er in der Welt was veröffentlichen oder nicht, einen klassischen AfD-Werbeaufruf. Ich habe den jetzt gelesen. Ich fand ihn vor allen Dingen intellektuell wahnsinnig schwach. Also das ist das, ob der den jetzt da veröffentlichen darf oder nicht, ist für mich gar nicht die Frage. Aber ich fand ihn sehr, sehr dümmlich und sehr, sehr unhistorisch. Trotzdem, wenn man sich jetzt anguckt, Zuckerberg und Bill Gates und Matthias Döpfner und alle schmeißen sich da schon bei Trump an die Brust. Dieses Spannungsfeld der Tech-Multimilliardär Musk und der politische Machthaber Trump, wie lange geht das gut? Und ich finde das total spannend, haben wir gestern schon drüber geredet, Schatz, dass Musk sagt, um unsere technologische Marktführerschaft in Amerika zu erhalten, brauchen wir ganz dringend gut gebildete Einwanderer, also die programmieren können und die einfach hier unsere Silicon Valley Buden am Laufen halten.
Fachkräftemangel ansonsten.
So, und die Hardcore-Muggers von Trump sagen, wir wollen gar keine Ausländer, wir können das alles selber. Und das ist in Deutschland Deutschland auch ein bisschen so. Wir können das nicht alles selber.
Nein, überleg dir mal alleine jetzt die Syrer, die wir hier haben, die in Krankenhäuser arbeiten. Und neulich habe ich eine Zahl von 8000 oder irgendwie sowas
gehört. Ich glaube, es sind mehr.
Das sind, glaube ich, mehr. Ja. So, das sind dann Ärzte und so.
Ja, ja, ja.
Also,
kann man verkraften, aber.
Ja, aber überleg dir das mal, wie das Krankensystem jetzt schon knirscht. Also insofern sind das alles so komische Überlegungen und das ist auch alles so rückwärtsgewandt. Und das ist das, was mich wirklich, wirklich beunruhigt. Dieses, wir wollen eigentlich das Alte nicht loslassen. Jeder, der dagegen irgendwas sagt oder macht oder tut und sei es Fridays for Future, werden dann schwer verurteilt. Ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber ich habe so das Gefühl, das ist so ein Aufbäumen des Alten gegen das Neue.
Und das wird noch eine Weile dauern.
Und das wird noch eine Weile dauern und das wird wahrscheinlich auch noch heftiger. Und das kann ich nur sagen, beunruhigt mich zumindest ziemlich.
So, das war das Negative. Was nimmst du an Positivem mit? Also was hat dich glücklich gemacht? Was hat dich optimistisch gestimmt in 2024?
Kann auch jemand anders beantworten. Ich muss jetzt erstmal wieder darüber nachdenken.
Also ich kann das ganz...
Ich kann das vielleicht sagen. Okay. Ich freue mich immer, wenn es eine Tierart gibt, die eigentlich als ausgestorben galt und wiederentdeckt wird. Also alles, was... Ja, was Weiterentwicklung im weitesten Sinne und selbst Pflanzen, die hier vielleicht vor 100 Jahren noch nicht gewachsen wären, selbst über die freue ich mich inzwischen. Ich glaube, das ist einfach doch Teil von
Ambrosia braucht kein Mensch.
Ja, von Evolution, dass sich Sachen einfach verändern und das ist eigentlich auch das Leben, das sich permanent verändert. Darüber freue ich mich, ja.
Das wäre meine Tiergeschichte für heute gewesen, denn zum Beispiel den Riesentausendfüßler Spirostreptus sculptus zuletzt 1897 gesehen. Den hat man jetzt auf Madagaskar in einem Abschnitt von Regenwald wiedergefunden. Genauso wie die Springspinne Tomozybra decollata simon zuletzt 1900 gesehen. Den Laufkäfer Tetragonoderus thomasinae zuletzt 1931 gesehen und so weiter und so fort. Also da hat man mindestens 17 neue Spinnenarten auch noch zusätzlich gefunden. Mhm. Diese Riesentausendfüßler werden auch irgendwie so 27,5 Zentimeter lang.
Ui.
Also das ist so, glaube ich, so ein bisschen wie Ambrosia. Ich bin ganz froh, wenn die auf Madagaskar bleiben.
Genau, und ich habe im letzten Jahr, dieses Jahr, weiß ich nicht, habe ich ja so den großen Eichenbockkäfer an einer alten Eiche, die ich immer besuche, im Grunewald angetroffen
ja.
Und habe dann auch gelesen, dass das so ein Urzeitrelikt ist. Also das ist ein Käfer, den es schon gibt. Da gab es doch gar keine Menschen. Und das finde ich auf eine Art auch wieder irre. Und natürlich ist der auch bedroht, weil der geht wirklich nur auf Bäume oder Eichen, die mehrere hundert Jahre alt sind oder so. Also die brauchen einen bestimmten Zustand, damit der da überhaupt reingeht. Und der ist lange, lange im letzten Jahrhundert von der Forstwirtschaft versucht worden, ausgemerzt zu werden. Er steht auf der roten Liste. Und so ein Urzeitrelikt wieder zu treffen oder zu treffen überhaupt und mir angucken zu können, das fand ich auch besonders.
Also ich bin mit zwei sehr persönlichen Sachen dabei. Das eine ist, ich fand es bemerkenswert, wie wir drei darauf reagiert haben, dass sich die Umstände für unseren Podcast ändern. Also dass wir uns aus dem großen Funke-Imperium verabschieden und das Ganze wieder zu einem kleinen Familienunternehmen machen. Und ich war fest davon überzeugt, dass das mehr Irritation bei uns verursachen würde oder Verunsicherung oder so. Aber diese Entschlossenheit, wie wir alle drei, so jeder auf seine Art, sagen, ach komm, das machen wir jetzt nochmal. So Paul, dieser Optimismus, ach komm, die 1000 machen wir noch voll. Wir sind jetzt gerade irgendwo bei 868 oder sowas. Und auch die Freude, die das macht. Hallo Elvira an dieser Stelle. Hallo Werner, hallo Professor Schüler, hallo Isabel, hallo ihr.
Hallo Birgit,
Tanja,
und Jörg, hallo Anke und Andreas.
Alle ihr da draußen, Dana und Andreas natürlich auch, die das ja beflügeln, ohne dass ihr es merkt. Oder vielleicht merkt ihr es auch. Das fand ich sehr toll. Und das Zweite.
Isabel hast du noch vergessen.
Isabel haben wir jetzt zweimal, aber egal, das hat sie auch verdient. Isabel hier das dritte Mal. Und der zweite Punkt ist, wir waren ja das erste Quartal dieses Jahres 2024 in Südamerika. Und ich hatte am Anfang schon ein bisschen Schiss, so wenn man zurückkommt, huch, dann sind wir in Vergessenheit oder alles ist, ich weiß auch nicht, alles ist außer Kontrolle. Und es war eine wahnsinnig schöne Erfahrung zu sehen, erstens mal, dass wir gemeinsam losgefahren und auch gemeinsam wieder zurückgekommen sind. Keiner den anderen von irgendeiner Klippe gestürzt hat, obwohl es ein paar Mal kurz davor war. Und dass sich das so ins Leben einbauen lässt. Also mit dem Blick nach vorne. Es ist mehr Flexibilität im Leben möglich. Man muss nicht irgendwelchen, ja, immer Gewohnheiten, Habits hinterherrennen. Und jeder Psychologe, jede Psychologin, der ich auf Instagram folge, sagen immer, Habits, Gewohnheiten, das ist das Schwierige zu verändern. Du kannst noch so intrinsisch motiviert sein. Wenn du diese scheiß Gewohnheiten nicht los wirst, dann verändert sich gar nichts. Und wie gesagt, Gewohnheiten verändern, das haben wir dieses Jahr gezeigt, und dieser Optimismus, mit dem wir in eine neue Podcast-Zukunft stürzen, finde ich auch großartig.
Ja, mein neuer Podcast mit Tobias Esch.
Auch toll.
Der fängt jetzt auch langsam an, immer besser zu laufen. Also klar, weil das muss sich dann ja auch erstmal einspielen. Wir beiden Silberrücken, die wir da über den Lebenssinn sprechen. Gleichzeitig merke ich aber, wie das immer besser klappt und läuft, und freue mich darüber auch. Auch an den Reaktionen, die so kommen von Menschen, die sagen, bitte, bitte macht weiter. Neulich habe ich mal irgendwann gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt nach Folge 10, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Und dann gab es sofort Menschen, die gesagt haben, bitte, bitte weitermachen. Das ist auch sehr motivierend und macht mir auch Spaß, und das ist natürlich so ein bisschen merkwürdig auch, weil ich ja letztendlich da im Moment noch bei Funke angedockt bin. Ja.
Müssen wir irgendwie einen versöhnlichen Schluss finden.
Das werde ich auch schaffen, denn die positive Eigenschaft oder das Habit, was ich aus dem vergangenen Jahr mitnehme, ist die Beständigkeit und die ständige Arbeit. Ich ich mache das Ganze jetzt mal an einem einfachen Beispiel fest. Es geht um Schlagzeugübungen, mit denen ich zum Anfang des Jahres angefangen habe, und wo ich jetzt am Ende des Jahres nach einer Übungsperiode, die zugegebenermaßen zur Hälfte erst etwas ungerichtet verlief und dann irgendwann ja so sich seinen eigenen Weg suchte als Methode, kann ich sagen, dass ich besser geworden bin. Also heißt besser? Also zumindest für mich neue Sachen festgestellt habe, einen neuen Bezug zu mir in meinem Schlagzeugspiel gefunden habe und damit auch einen neuen Bezug, mich irgendwie musikalisch auszudrücken.
Was genau hat das gemacht, indem du einfach dran geblieben bist?
Jeden Tag, also ganz stumpf, wirklich einfach die Regel für mich festgesetzt, jeden Tag einmal zumindest einen Stick in der Hand gehabt zu haben.
Ja.
Weil wenn diese erste Schwelle überwunden ist, den Stick in die Hand zu nehmen, dann bin ich ganz schnell dabei, den irgendwo drauf zu hauen. Und wenn ich ihn dann schon irgendwo drauf haue, dann kann ich ihn auch gleich aufs Übungspad hauen. Und wenn ich dann schon vorm Übungspad sitze, dann kann ich mir jetzt auch die 10, 15 Minuten nehmen.
Ja.
So, und im besten Fall werden dann aus 10, 15, weiß ich nicht, 30 oder eine Stunde. Und im schlimmsten Fall bin ich nach 15 Minuten wieder fertig und sage, keine Ahnung, jetzt mal was anderes.
Ich möchte heute noch, weil es ist ja quasi der 29., an dem wir das jetzt aufnehmen. Ich möchte heute noch ganz herzliche Glückwünsche rausschicken.
Auf jeden Fall.
An den Sohn meines Bruders Jo.
Yep.
Und an Christoph, der diesmal nicht feiert. Und an Tina, herzlichen Glückwunsch. Und an alle anderen auch, die am 29. Dezember Geburtstag haben.
Was war die schlechteste Gewohnheit? Fiel mir gerade noch ein, weil Paul sagte, wenn man schon mal anfängt, und ich denke immer, man muss ja irgendwas anderes dafür lassen. Und diese Möglichkeiten, die wir so haben, Zeit totzuschlagen, sind ja gigantisch. Und ich stelle fest, ich gucke einfach zu viel Instagram-Reels.
Ja.
Auch wenn ich manchmal was davon lerne, aber das Verhältnis von Lernen und Zeitvertrödeln ist gigantisch. Das würde ich gerne im neuen Jahr ändern. Paul, gibt es eine schlechte Gewohnheit, die du ändern würdest? Okay, keine. Das also, ist doch eine gute Nachricht.
Nee, so viele. Also ich weiß nicht. Ich glaube, die schlechte Gewohnheit, die ich ablegen will, ist zu bewerten, was gut und was schlecht ist.
Mhm. Okay, das war eine gute Antwort.
Ja, bei mir sind das auch mehrere Sachen. Und ich, ja, das fängt an jetzt, aber das hat natürlich auch mit Weihnachten zu tun, mit Zucker.
Oh ja.
Zu mir nehmen. Instagram bin ich, stimme ich dir zu. Da versuche ich immer schon so ein bisschen nicht permanent reinzugucken und rauchen. Ich gebe es zu, ich rauche immer noch und das ist eigentlich
aber sehr, sehr wenig, muss unsinnig, man dazu sagen. Ja. Das ist wenig, aber auch das werden wir im neuen Jahr angehen.
Ja, wir werden ja fasten gehen. Das wird dann auch nochmal spannend und da vielleicht, da kannst du dann sowieso nicht rauchen, vielleicht ist das ein ganz
heimlich.
Guter Startschuss.
Ja, das schon mal als Ankündigung für den Februar. Suse und ich werden, wenn auch in getrennten Gruppen, mit
Gott
Rücksicht
sei Dank
auf uns und die anderen, werden wir Fasten wandern, eine Woche irgendwo im Mecklenburgischen. Und ja, wir haben in dieser Woche noch eine Folge mit Frank Staus, 61 Millionen, Wahlkampf und Strategien, weil das geht ja dann auch bald wieder los. Ich bin sehr gespannt auf Olaf Scholzens Neujahrsansprache. Mhm. Ich werde es mir auf Video aufnehmen und dann noch ein paar Mal durchgucken, einfach so genießen. Weißt du, wie das Weihnachtsoratorium? Ich glaube, da ist ganz
Olaf
viel,
Scholz?
Ich glaube, da ist ganz viel Musik drin. Und
ich wusste gar nichts von
dann deinem. Haben wir in dieser Woche noch Ranga Yogeshwar, mit dem wir ins neue Jahr gucken. Den senden wir an Silvester, glaube ich. Ranga hat uns erzählt, wie
er... Nee, da ist Frank an Silvester, das klappt
nicht. Suse wird das alles organisieren und am Ende der kommenden Woche, also in einer Woche machen wir so einen Ausblick, ne, was wir von 2025 erwarten, wie es dann so weitergeht. Ihr Lieben da draußen, ganz herzlichen Dank für ein tolles 2024.
Ja.
Hat uns viel Spaß gemacht.
Rutscht schön ins neue Jahr bitte, ganz gesund und munter.
Trinkt nicht so viel, umarmt die Menschen, die euch wichtig sind und wir verbleiben in tiefer Liebe. Hajo.
Suse.
Und Paul.
Tschüss.
Bis bald.
Ein Podcast von Funke.